Sie sind extrem wichtig für uns alle, aber auch anfällig für Attacken oder Unfälle. Es geht um Kabel, die in den Meeren Daten von A nach B übertragen. Ohne die geht heutzutage gar nichts mehr. Aber die Frage ist, wie kann man sie künftig besser schützen? Das ist unser Thema heute im Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Ihr habt die Meldungen in den letzten Monaten bestimmt auch immer wieder mal gehört. Datenkabel in der Ostsee beschädigt, lauteten dann die Überschriften teilweise. Schon im November zum Beispiel gab es innerhalb kurzer Zeit Schäden an gleich zwei Glasfaserverbindungen. Und im Januar war da nochmal ein Fall, da hat Schweden ein verdächtiges Schiff in der Ostsee festgesetzt, nachdem erneut ein Unterseekabel beschädigt worden war. Und während jetzt noch darüber gestritten wird, ob das nun Russland war, die dahinter stecken oder jemand anderes oder ob teils auch einfach es Unfälle waren, stellt sich vielen eine andere Frage, nämlich warum ist es eigentlich so leicht, diese Kabel zu beschädigen? Die gehören ja immerhin zur kritischen Infrastruktur und die gesamte Wirtschaft und noch viel mehr basiert auf dem Datenverkehr, den diese Kabel ermöglichen. Also, wie verwundbar sind die wirklich und wer schützt die eigentlich? Das hat sich Thomas Siebel gefragt. Der ist Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft und heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Thomas.
Hallo Marc.
Ja Thomas, lass uns doch vorneweg vielleicht einmal klären, warum sind denn diese Unterseekabel überhaupt so wichtig?
Ja, du hast es gesagt, sie gehören zur kritischen Infrastruktur. Wir brauchen die, wenn wir mal jemanden anrufen wollen, der auf der anderen Seite des Globuses sitzt. Wir brauchen die, wenn wir Filme oder Musik streamen wollen, die auf Servern in Übersee liegen. Wir brauchen die auch, wenn wir etwas im Ausland kaufen wollen und mit Kreditkarte zahlen, also sprich für den internationalen Zahlungsverkehr. Also unser Internetverkehr, der weltweite, ist praktisch komplett abhängig von diesen Datenkabeln. 95% des interkontinentalen Internetverkehrs geht über diese Kabel. Ja, also für uns wäre das schon ärgerlich, wenn die ausfallen. Für andere Länder wäre das ja quasi schon fast wirklich gravierend. Island zum Beispiel ist über 4 Unterseekabel mit dem Rest der Welt verbunden. Wenn die mal gekappt würden, dann ja, sähe es schlecht aus in Island. Und nicht nur für die Isländer, sondern auch für alle Leute, die vielleicht Daten auf isländischen Servern liegen haben. Ja, es gab einen Vorfall Anfang 2024, vielleicht kann ich da mal drauf eingehen, weil der ein bisschen bildlich mal macht, wie stark wir abhängig sind von diesen Kabeln. Ist ja, glaube ich, gar nicht so durch die Medien gegangen. Im Februar 2024 waren das, da haben die Houthi-Rebellen im Jemen ein Schiff angegriffen, die Besatzung wurde evakuiert und das Schiff trieb dann so ein paar Tage lang auf dem Roten Meer rum und hatte noch seinen Anker im Schlepptau. Mit dem Anker hat es dann, ich glaube, 3 Kabel, Unterseekabel zerstört. Und diese 3 Kabel haben tatsächlich 1/4 des Internet-Traffics zwischen Asien und Europa transportiert. Der musste dann irgendwie umgeleitet werden. So durch 3 Kabel, die relativ leicht mit einem Anker mal zu zerstören sind. Ja, also die Kabel sind extrem wichtig für unsere weltweite Kommunikation. Die sind aber auch wirklich anfällig.
Ja, wie sehen solche Kabel denn überhaupt aus? Wie kann man sich die vorstellen?
Nicht besonders aufregend. Ja, das sind Kabel. Haben wir wahrscheinlich alle mal irgendwie gesehen. Der wichtigste Teil dieses Kabels ist ein Strang von Glasfasern. Die sind eben in der Mitte. Dann hat man ja so eine Kupferfolie außenrum. Die leitet ein bisschen Strom. Die braucht man dann für den Betrieb der Kabel. Dann gibt es ein bisschen Silikon außenrum und dann kommen einige extra starke Stahlfasern, die da drum gewickelt sind und das Kabel dann eben vor ja, äußeren Einflüssen schützen sollen. Und ja, dann kommt noch so eine Außenhaut aus geteertem Nylon drauf und das war's dann. Und ja, Frage an dich, was glaubst du, wie dick ist denn so ein Kabel?
Ich wollte gerade fragen, so wie du es jetzt beschreibst, ich wäre persönlich davon ausgegangen, dass das bestimmt irgendwie 1-2 Meter dick ist bei den ganzen Daten, die da durchlaufen sollen. Aber so wie du es gerade schon beschreibst, ist es wahrscheinlich deutlich kleiner.
So ist es. Ein Gartenschlauch haben wir auch alle schon mal gesehen. Ungefähr so dick wie ein Gartenschlauch ist so ein Datenkabel, das unfassbar viele Daten dann transportiert zwischen den Kontinenten.
Okay.
muss man dazu sagen, okay, so dick wie ein Gartenschlauch ist es so im offenen Meer, also dort, wo es tief ist, zwischen Europa und Nordamerika ist das Meer mal einige tausend Meter tief. Dort ist das Kabel tatsächlich ziemlich dünn. Und nur in den küstennahen Bereichen, also in der Nähe des Ufers, da ist es dann mal ein bisschen dicker, es ist noch ein bisschen stärker verstärkt dann eben, um ja, irgendwelchen rumkreuzenden Ankern dort ein bisschen Widerstand entgegenzusetzen, aber mehr ist es tatsächlich nicht.
Ja, das finde ich wirklich krass, okay. Also wenn es wirklich nur so dick ist wie ein Gartenschlauch, dann zeigt das ja auch schon, okay, bist vielleicht relativ verwundbar. Und da sind wir gleich beim Thema Beschädigung. Man denkt ja dann direkt immer an sowas wie einen Sabotageakt oder so. Kann man denn sagen, wie häufig sowas wirklich vorkommt?
Ja, genau. Ne? Du hast ja eingangs auch erwähnt in der Anmoderation, dass Sabotage tatsächlich eine Rolle spielt. Wir haben diese Meldung im Kopf noch aus den Nachrichten aus den letzten Monaten. Ich glaube, im November war es letzten Jahres, 2024. Da wurde mal ein Kabel gekappt zwischen Finnland und Deutschland, ein anderes zwischen Schweden und Litauen. Stromkabel gibt es übrigens auch noch. Die wurden auch schon beschädigt. Zwischen Estland und Finnland hatten wir das mal. Also, ne, das kriegt man schon so mit. Die Aufregung ist natürlich auch groß dahinter, aber tatsächlich muss man sagen, Sabotageakte kommt gar nicht mal so häufig vor, jedenfalls nicht gemessen an der Zahl der Kabelrisse, die ansonsten so stattfinden. Es gibt Schätzungen, die gehen davon aus, dass es jedes Jahr ungefähr 150 bis 200 Kabel gibt, die beschädigt und repariert werden müssen. Das sind ungefähr also drei Kabel pro Woche. Und das heißt also, die allermeisten Kabel, die irgendwie zu Bruch gehen, gehen nicht deswegen kaputt, weil jemand aktiv versucht, die durchzukappen, sondern die gehen kaputt, weil Schiffe vielleicht auch aus Versehen ihre Anker hinter sich herziehen und die Kabel mit sich reißen oder irgendein Fischernetz verfängt sich darin. Und da muss man natürlich auch sagen, das Meer, besonders die Weltmeere, das sind schon raue Umgebungen. Die gehen teils durch unterseeische Gebirge, die Kabel, und die werden teilweise auch einfach alt. Ne? Dann reißen die. Trotzdem muss man auf Sabotageakte vorbereitet sein, auch wenn sie heute vielleicht noch gar nicht so häufig vorkommen. Das sagt jedenfalls Gregory Falco. Das ist ein Sicherheitsforscher von der Cornell University in den USA, im Bundesstaat New York. Mit dem habe ich darüber gesprochen. Der sagt, auf Sabotage muss man vorbereitet sein und verweist dann tatsächlich auf die traurigen Geschehnisse im Krieg in der Ukraine, wo Russland tatsächlich als einem der ersten Mittel im Krieg auf die Satelliteninfrastruktur in der Ukraine gegangen ist, um die Kommunikation da zu stören. Er hat mir dann die rhetorische Frage gestellt, was ich denn glaubte, wie man denn die Kommunikationsstruktur ansonsten in Europa am leichtesten ausschalten könnte. Und Unterseekabelkappen, sagt er. Also die sind leicht zu erreichen und wir hängen maßgeblich davon ab. Ich habe es erklärt, also wer Europa abschneiden will vom Kommunikationsnetz, der kappt die Kabel.
Ja, das ist auch schön eindrücklich gesagt, ne? Also es dann so viel dranhängt an so einem gartenschlauchdicken Kabel, das macht schon nachdenklich auf jeden Fall. Sagen wir mal, es gibt jetzt einen Schadensfall, egal ob das jetzt ein Sabotageakt war oder ob es ein Unfall war. Wie wird denn mit so beschädigten Kabeln umgegangen? Ist ja auch nicht ganz einfach wahrscheinlich.
Das ist nicht ganz einfach, aber andererseits hat man auch viel Erfahrung damit, obwohl es nicht so einfach ist. Ne? Ich hab die Zahlen gerade gesagt, also das kommt tatsächlich relativ häufig sogar vor. Da gibt es Unternehmen mit Spezialschiffen, die stehen weltweit in den Häfen und die werden dann von den Kabelbetreibern beauftragt. Hier, unser Kabel ist kaputt, bitte kommt und repariert's. Die fahren dann dahin, suchen die Bruchstelle, ziehen das Kabel mit einem Enterhaken hoch, spleißen ein neues Stück Kabel ein, also die verbinden die Glasfasern wieder, machen neues Schutzmaterial außenrum und lassen es wieder ab. Also ist eigentlich ein bewährtes Vorgehen, man kennt sich damit aus, da gibt es viel Erfahrung. Trotzdem dauert das Tage, manchmal sogar Wochen und es kostet tatsächlich mehrere Millionen Euro. Der Gregory Falco sagt also, für die Betreiber ist das jetzt nicht unbedingt Routine. Es ist zwar ärgerlich und kostspielig, aber irgendwie sind sie darauf vorbereitet. Und die Kabel werden dann repariert. So, und das ist die Reparatur jetzt. Und dann hat man ja natürlich noch Daten, die irgendwie transportiert werden müssen. Und auch das ist eigentlich ein gelöstes Problem, sagt Gregory Falco. Die werden einfach automatisch umgeleitet. Ja, die Datenpakete, die da unterwegs sind, die enthalten so ein Routing-Protokoll. Und das sagt denen, wo sie hingeleitet werden sollen, wenn ein Weg ausfällt. Also die werden dann an der Anladungsstation, dort, wo das Kabel ins Meer geht, automatisch auf einen anderen Weg geschickt. Und das funktioniert.
Okay, aber wenn jetzt im großen Stil Kabel ausfallen würden, dann hätte man trotzdem ein Problem. Also es ist nicht so, dass kann man da alle Kapazitäten einfach umleiten wahrscheinlich, ne?
Das ist es, genau. Also wenn ein Kabel ausfällt, das kriegt man immer in den Griff. Problem kriegt man dann, wenn hier mal jemand koordiniert rangehen sollte und etliche Kabel durchtrennt, dann braucht es gute Ideen.
Okay. Und wie ist es denn jetzt möglich, diese Kabel vielleicht auch dann vor solchen Attacken zum Beispiel zu schützen?
Ja, das ist schwierig, ne? Ich habe es ja gesagt, die sind leicht zu kappen eigentlich, diese Kabel. Man behilft sich da teilweise mit passiven Maßnahmen, ne? Also wie gesagt, in Küstennähe sind sie einfach dicker, die haben mehr Stahl, schützende Stahlseile sozusagen um sich rumgewickelt. Teilweise werden die im Meeresboden vergraben. Kann man machen, aber ist auch teuer. Und in der Tiefsee, also in mehreren tausend Metern Tiefe, geht das dann auch nicht mehr. Dort kommen allerdings auch die Anker nicht mehr hin von den Schiffen. Aber auch trotzdem, hier muss man wachsam sein. Jetzt kürzlich beispielsweise wurde in China ein Unterseeroboter vorgestellt, der Unterseekabel bis in 4000 Metern Tiefe durchtrennen kann. Offiziell zu Reparaturzwecken, so wird das angeboten. Aber es fehlt nicht viel Fantasie, dass man so ein Gerät auch für andere Zwecke nutzen kann. Ja, und Reparaturen in solchen Tiefen wären tatsächlich schwierig bis unmöglich. Ja. Also wenn da unten mal jemand ein Kabel kappt, dann ist das im Grunde mehr oder weniger verloren. Ja, wie behelfen sich die Betreiber in Regionen, wo solche Schäden öfter mal vorkommen? Da lassen die einfach große Schiffe drüber fahren, Trawler. Die schauen, nähert sich hier irgendwie ein anderes Schiff und überwachen das sozusagen, das Gewässer. Ja, das ist aber nicht so besonders effizient. Und es braucht viel Personal, Treibstoff muss man bezahlen, super teuer und aufwendig. Und der Gregory Falco berichtet dann von anderen Mitteln, die teilweise noch in der Entwicklung sind, teilweise schon verfügbar, mit denen man das Ganze ein bisschen besser hinkriegen könnte. Er sagt, man könnte ja autonome Unterwasserfahrzeuge verwenden. Also im Prinzip auch Roboter, die das Kabel entlang tauchen und inspizieren und schauen, ob sich da irgendjemand dem Kabel nähert. Eine andere Technik ist, man nutzt die sogenannte Dark Fiber. Die steckt in jedem Kabel drin. Das ist eine Faser, die kommuniziert nicht. Also die überträgt keine Kommunikationsdaten, sondern Metadaten. Dort kann man so Signale durchschicken und auf der anderen Seite wieder empfangen. Und wenn man die empfängt, dann haben diese Signale zeigen so ein charakteristisches Muster. So, und wenn sich jetzt irgendwo ein Unterseeboot oder ein Schiff diesem Kabel nähert, dann verändert sich dieses Muster. Und man kann dann also relativ leicht erkennen, okay, ja, hier verändert sich das Muster. Auf Abschnitt C dieses Kabels passiert gerade irgendwas. Gregory Falco sagt, das funktioniert, aber es wird komischerweise noch selten eingesetzt. Also das wäre eine Möglichkeit, tatsächlich Kabel besser zu überwachen. Vielleicht kommt das dann in der Zukunft. Ja, aber insgesamt muss man sagen, also da liegen ja nicht nur drei Kabel im Ozean, sondern richtig viele, also so an die 600 sind es. Die sind insgesamt über 1 Million Kilometer lang. Und das sagen auch Fachleute, also hier und da kann man Kabel mal genauer überwachen, aber flächendeckend wird man es nicht hinkriegen. Also die bleiben da liegen und bleiben zum allergrößten Teil auch verletzlich, wenn es jemand drauf anlegt, die zu kappen.
Wir haben irgendwie ein Netz von ungefähr 600 Kabeln, die den Planeten umspannen und eigentlich so, so wichtig sind, aber gleichzeitig so fragil, würde ich es jetzt mal nennen. Stellt sich mir die Frage, warum nimmt man nicht einfach Satelliten zum Beispiel?
Ja, gute Frage, ne? Zum Teil wird das ja schon gemacht. Wir hören ja hier von den Satellitenbetreibern, die hier das Internet allmählich auch ins All verlagern. Ich meine, Starlink ist ja da der größte. Aber es gibt auch andere Anbieter mittlerweile und die wachsen auch und schicken mehr und mehr Satelliten ins All. SES, Space, OneWeb, Viasat, Kuiper hat jetzt angefangen. Die können allerdings nur einen Teil der Daten transportieren. Also die Bandbreite ist einfach zu gering von diesen Satelliten. Das Problem in Anführungszeichen, das die Satellitenkommunikation hat, ist, dass sie über Funk kommunizieren. Ne? Bei den Unterseekabeln, die nutzen Lichtwellen, da werden die Daten über Lichtwellen übertragen und da kann man unfassbar viel Daten übertragen. Also jede Sekunde kann man da durch ein Kabel Daten im Terabit-Bereich übertragen. Ein Terabit ist eine 1 mit 12 Nullen. Und über Funk, also dann Satellit, da kommt man im allerbesten Fall auf 10 Gigabit. Das ist eine 1 mit 9 Nullen. Also es sind um Größenordnung weniger Daten, die man über Satelliten übertragen kann. Deswegen könnten die im besten Fall immer nur einen Teil der Daten übertragen, wenn ein Unterseekabel mal ausfallen sollte. Ja, es gibt so ein paar Ansätze, wie man die Bandbreite auch bei Satelliten noch steigern könnte, aber das ist alles teuer und aufwendig. Man könnte mehr Bodenstationen bauen, die Daten in den Weltraum schicken. Man könnte zusätzliche Frequenzbänder sich freischalten lassen, aber das müsste ein Betreiber dann mit jedem einzelnen Land verhandeln. Also alles irgendwie ziemlich teuer und aufwendig und summa summarum bleibt es dabei, dass das Satelliten Kommunikation irgendwie von den Daten her begrenzt bleibt. Es gibt aber eine Möglichkeit, wie man vielleicht über Satelliten tatsächlich doch mehr Bandbreite gewinnen könnte.
Und die wäre?
Und zwar über Laser, indem man die Daten also nicht per Funk ins All schickt zu den Satelliten, sondern mit einem Laserstrahl. Da hat man also eine Bodenstation, schickt einen Laserstrahl hoch und schickt die Daten sozusagen optisch ins All. Da könnte man 10-mal so viele Daten wie per Funk ins All schicken oder sogar mehr. Ja, aber auch das ist jetzt im Moment noch ein Forschungsthema. Gibt es ein paar Schwierigkeiten doch.
Aber das hätte den Vorteil, dass man quasi da auch auf die optische Ebene wechseln würde von Funk. Also man würde auch ein optisches Signal senden mit dem Laser dann, oder?
Ja, richtig, genau. Man würde ein optisches Signal schicken, aber wenn du ein optisches Signal hoch in den Weltraum schickst oder wo auch immer hin, brauchst du eine ungestörte Verbindungslinie sozusagen. Ne? Also durchs Glasfaserkabel gehen die optischen Signale, die Lichtwellen ungestört durch. Wenn man mit einem Laser die Signale von der Bodenstation zum Satelliten schicken will, dann können da auch mal Wolken im Weg sein oder Rauch oder was auch immer. Oder der Himmel ist irgendwie insgesamt trüb. Und dann funktioniert das alles nicht mehr so mit dem Laserstrahl. Und dann müsste man viele, viele Sendestationen bauen, um im Fall des Falles dann mit dem Laser irgendwie an den Wolkenfeldern vorbei die Satelliten zu erreichen. Und ja, ein weiteres Problem, das sich tatsächlich noch stellt, das technisch noch nicht ganz gelöst ist, ist, dass man mit so einem Laserstrahl tatsächlich auch sehr genau zielen müsste. Also es reicht sozusagen nicht, einen Laserstrahl irgendwo in Richtung eines Kommunikationssatelliten zu strahlen, sondern man muss dann tatsächlich in diesem Satelliten noch eine Öffnung treffen. Und das ist tatsächlich schwer, weil der Laserstrahl auch eine gewisse Streuweite hat. Und da sind die Forscher dran. Also das Interesse an der Technik ist groß seitens der Betreiber, aber das dürfte sicherlich noch ein paar Jahre, vielleicht ein Jahrzehnt dauern, bis die tatsächlich einsatzbereit sind und die Bandbreite auch in der Satellitenkommunikation dann dadurch noch ein bisschen höher geht.
Okay, also Zukunftsmusik. Dann gucken wir doch nochmal in die Gegenwart. Also wir haben jetzt eigentlich zwei Systeme, hast du gerade auch schon so ein bisschen skizziert. Wir haben einmal dieses kabelgebundene Internet, das auf diesen beschriebenen Unterseekabeln sehr stark fußt. Und wir haben das Satellitensystem auf der anderen Seite. Zwei getrennte Systeme. Sollte man die nicht irgendwie vielleicht dann zusammenbringen oder ist das quasi unmöglich?
Unmöglich ist das nicht. Also es wäre tatsächlich gut in vielen Fällen. Tatsächlich erstmal fragt man, was dem überhaupt im Wege stehen soll, die beiden zusammenzubringen. Aber es ist tatsächlich, die Schwierigkeiten stecken im Detail und die sind haarig. Der Gregory Falco, mit dem ich gesprochen habe, der forscht tatsächlich daran, zusammen mit Partnern aus Schweden, Island und der Schweiz und etliche Industriepartner sind noch dabei. Und die versuchen das eben zu schaffen, ja, dass die kabelgebundene Kommunikation zusammengeführt wird mit der satellitengebundenen. Also die bereiten sich mit ihrer Forschung sozusagen darauf vor, dass es tatsächlich mal zu einem koordinierten Angriff auf Unterseekabel kommen könnte und der Datenverkehr dann automatisch übers Weltall umgeleitet wird. Also zum Teil ist das heute schon möglich, aber man ist immer abhängig von einem einzelnen Satellitenbetreiber dann. Ja? Und dann sagt Craig Falco, ja, was passiert, wenn dieser einzelne Satellitenbetreiber auch attackiert wird, dann haben wir auch diesen Weg nicht mehr übers Weltall. Deswegen arbeiten die jetzt also daran, mit beliebig vielen Satellitenbetreibern zusammenzuarbeiten. Und in dem Fall, wenn also mehrere Kabel gekappt werden, der Internetverkehr unterbrochen ist, der globale oder interkontinentale, dass sie dann schauen, okay, welcher Satellitennetzwerkbetreiber hat jetzt im Moment genügend Kapazitäten frei, um Daten umzuleiten. Und dann werden die Daten dann eben automatisch umgeleitet über diese Satellitennetzwerke, die eben gerade genug Kapazität haben. Und das ist ziemlich schwer, weil dann ad hoc Verträge geschlossen werden müssen. Es müssen Daten ausgewählt werden aus dem ganzen Datenwust, der da ankommt in so einem Kabel. Muss dann geschaut werden, welche Daten sind so wichtig, dass sie jetzt umgeleitet werden müssen. Ja, das ist tatsächlich relativ schwer, dann das alles organisiert zu kriegen. Und zwar in einer Art und Weise, dass das Ganze automatisch abläuft, ohne dass da irgendjemand jetzt hier Satellitenbetreiber kontaktieren muss. Und dann gibt es noch verschiedene andere technische Fragestellungen, die da im Raum stehen. Setzt man vielleicht noch Drohnen als Zwischenstation zwischen Bodenstation und Satelliten ein oder Höhenballons und so weiter. Also ein Spielfeld für die Forschenden, die daran beteiligt sind.
Klingt ziemlich komplex auf jeden Fall, Thomas. Noch eine Frage. Wenn jetzt hier bei mir zu Hause oder so oder im Büro das Internet nicht geht, dann rufe ich meinen Anbieter an und der hat das dann gefälligst richtig zu stellen. Wer ist denn eigentlich im Ernstfall dafür verantwortlich, dass diese internationale Datenübertragung gewährleistet ist? Wen würde man anrufen?
Ja, die Frage stellen sich die Forschenden auch in diesem Projekt. Heißt dieses Projekt übrigens. Die Frage ist noch ungelöst. Ne? Die allermeisten Kabel gehören mittlerweile Privatunternehmen. Da stellt sich die Frage, ist das Land verantwortlich, wo das Kabel zerstört wurde? Oder ja, sind die Betreiber dort juristisch verantwortlich, wo sie zu Hause sind, wo sie ihren Stammsitz haben? Gibt es andere Fragen noch? Was passiert, wenn so ein Schaden auftritt außerhalb der staatlichen Hoheitsgewässer? Welches Militär beispielsweise dürfte da jetzt hingehen und sich um das Kabel kümmern? Da ist tatsächlich noch ziemlich viel ungeklärt dabei.
Das ist ja total spannend, ne? Die Kabel liegen da und wir nutzen die alle, aber eigentlich sind solche Fragen ungeklärt. Das ist ja abgefahren.
Genau.
Okay, Thomas, ja, abschließend würde ich dich nochmal fragen, was wir jetzt gehört haben. Was bedeutet das denn jetzt für die Zukunft? Du hast dich ja jetzt gerade eingängig damit beschäftigt. Also was sind so die Fragen, die geklärt werden müssen?
Ja, die Zukunft. Tatsächlich ist es so, dass jetzt auf absehbare Zeit erstmal alles mehr oder weniger beim Alten bleibt. Die Kabel bleiben anfällig. Auch wenn die NATO jetzt beispielsweise angekündigt hat, sie besser zu überwachen. Wer mag, kann sich natürlich so einen Zugang zum privaten Satellitennetzwerk anlegen. Ja, in einigen Jahren kann es sein, dass bei Angriffen auf solche Kabel dann der sensible Datenverkehr tatsächlich über Satelliten umgestellt wird. Aber das wird noch ein paar Jahre dauern. Gregory Falco sagt, die schwedische Marine ist also interessiert daran, das System zu nutzen, die isländische Regierung. Aber er meint auch, dass das Finanzunternehmen da sicherlich einsteigen werden, damit der internationale Zahlungsverkehr in so einem Fall tatsächlich aufrechterhalten werden kann. Ja, also er geht davon aus, dass diese Systeme in einem gewissen Umfang kommerziell genutzt werden. Tatsächlich, so ist es. Das ist der Stand.
Das ist der Stand. Total spannendes Thema, diese Unterseekabel. Man denkt nicht drüber nach, bis sie dann mal kaputt sind und man merkt, was alles dranhängt. Und entsprechend würde ich euch empfehlen auf spektrum.de. Da könnt ihr ein Interview nachlesen, das Thomas mit diesem erwähnten Sicherheitsforscher, mit Gregory Falco, gemacht hat über die Unterseekabel und eben auch ihre Zukunft und die Fragen, die da offen sind. Sehr, sehr spannend, was der Mann da nochmal erzählt. Ich empfehle euch also, da mal reinzuschauen, einfach auf spektrum.de. Und lieber Thomas, dir sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären.
Ja, vielen Dank, Marc.
Und auch euch vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dass ihr auch immer wieder dabei seid, wenn wir hier neue Folgen machen. Gerne auch nächste Woche wieder zuhören. Da gibt's wie immer freitags eine neue Folge vom Spektrum Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.